Ja, ihr Lieben, ich möchte euch heute Morgen ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn. Ich freue mich, dass doch so manche auch sich heute Morgen aufgemacht haben, dass wir miteinander einmal zwei Menschen betrachten dürfen heute Morgen aus Gottes Wort. Beide Gläubige, beide solche, die den Herrn erkannt hatten, dem Herrn nachfolgen wollten und doch zwei Gläubige im Alten Testament, die auf ganz verschiedenen Wegen gingen. Und das Neue Testament sagt uns ja in 1. Korinther 10, dass all das, was im Alten Testament geschrieben ist, dass es zu unserer Ermahnung und Belehrung geschrieben ist, Vorbilder, an denen wir als Gläubige, die dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, lernen können. Und das wollen wir heute Morgen mit Gottes Hilfe tun, wenn wir Abraham und Lot betrachten, das, was das Wort Gottes über sie sagt, dann können wir daraus für unser persönliches Glaubensleben lernen. Und es hat auch seinen Platz genau in dieser Woche, diesem Wochenende, wo wir über Heiligung reden, wo wir über unser Verhältnis zur Welt reden, denn wir finden in Abraham und in Lot auch diesen Gegensatz eines Gläubigen, der in Treue und Absonderung und Heiligung mit dem Herrn wandelt und eines Gläubigen, der inkonsequent ist und sich mit der Welt verbündet und in der Welt auch ein Stück verliert und dann die Folgen davon tragen muss. Das ist zu unserer Belehrung geschrieben und auch zu unserem Ansporn, dass wir in unserem Glaubensleben daraus lernen dürfen. Nun, schauen wir uns einmal die Vorgeschichte von Abraham zunächst einmal an. In 1. Mose 11 finden wir das Register der Heiligen, der Gläubigen und gottesfürchtigen Linie, die ja durch Seth, den Stellvertreter, der an Abels Statt gezeugt wurde, weitergegangen ist. Wir wissen, diese Geschichte des Sündenfalls, um diese zwei Linien auch in der Menschheit, die gottlose Linie, die Linie Kains und seiner Nachkommen, die auf der Erde groß wurden, mächtig wurden, Nimrod, der erste Gewalthaber auf der Erde, die Kultur und Zivilisation betrieben haben, ohne Gott, gegen Gott. Und auf der anderen Seite diese Geschlechterlinie der Gottesfürchtigen, die den Herrn fürchteten, die den Herrn anriefen und die mit dem Herrn lebten. Und aus dieser gottesfürchtigen Geschlechtslinie kommt auch Abraham und auch Lot. Wir lesen einmal 1. Mose 11, Vers 26 folgende. Terach war 70 Jahre alt, als er den Abram, Nahor und Haran zeugte. Und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abram, den Nahor und den Haran. Haran aber zeugte den Lot. Und Haran starb vor seinem Vater Terach im Land seiner Geburt in Ur in Chaldäa. Abram aber und Nahor nahmen sich Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka, eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiska. Sarai aber war unfruchtbar. Sie hatte kein Kind. Und Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre und Terach starb in Haran. Ja, hier haben wir also die Anfänge des Lebens von Abram. Sie gehörten zu der gottesfürchtigen Linie und doch lesen wir etwas Trauriges in Josua 24 über den Terach und auch ein Stück über Abraham. Da heißt es nämlich in Vers 2, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstromes und sie dienten anderen Göttern, auch Terach, der Vater Abrahams und Nahors. Wir finden hier immer wieder eine notvolle Entwicklung, nämlich dass die Gottesfürchtigen, die Geheiligten, sich mit der Welt vermischen und an die Welt anpassen. Terach hatte etwas gehört von seinen Vorvätern, von dem lebendigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der allein Ehre und Anbetung wert ist. Und doch hatte sich Terach in der Lebensumgebung der gottlosen, sündigen Götzenanbeter angepasst. Er diente auch anderen Göttern. Und das war die große geistliche Gefahr, die wir immer wieder sehen in der Geschichte des Volkes Gottes, dass Satan versucht, das heilige, abgesonderte Volk Gottes dazu zu bringen, dass sie sich vermischen mit den Gottlosen. Und wisst ihr, wer gewinnt denn bei der Vermischung? Manche naive Leute sagen, ja, wenn wir uns vermischen mit der Welt und mit den Leuten von der Welt enge Gemeinschaft haben, dann gewinnen wir doch die Welt für Christus, oder? Seltsam. Es geht immer andersrum. Ja, da gibt es dieses Gesetz des Sauerteigs, neutestamentlich gesehen. Wenn du ein wenig Sauerteig nimmst und eine große Menge reines Mehl hast und du mischst dieses bisschen Sauerteig drunter, dann musst du nur warten. Und das ganze Mehl wird verdorben und sauer. Verdorben jetzt im Sinne der biblischen Reinheit. Ja? Sauerteig ist was Gutes beim Brotbacken, aber nicht in geistlichen Dingen. Da ist es ein Bild für Sünde und Irrlehre und Verderbnis. Ja, und so ist es also, die Vermischung dient immer dem Teufel. Die Vermischung führt dazu, dass das Gottesfürchtige abweicht von seinem Weg und sich anpasst an die Welt. Und so war es auch da, die göttliche Linie, die Linie der Gottesfürchtigen war in Gefahr, in dieser Vermischung unterzugehen. Und da handelt Gott und greift ein. Und er ruft einen aus diesem Götzendienst heraus, aus diesem sündigen Leben. Abraham war ein Sünder ursprünglich, wie wir alle auch. Ja? Er war nicht heilig und gerecht geboren. Es gibt nur einen, der heilig und gerecht geboren war. Das ist unser Herr Jesus, der zugleich Gott und Mensch ist. Aber Abraham hat einen Ruf Gottes bekommen. Und es ist interessant, wenn wir es genau studieren, Apostelgeschichte 7, Vers 2 bis 5, da ging dieser Ruf an ihn schon in Ur, im Chaldäa. Wir lesen mal Apostelgeschichte 7, diese Schilderung, die Stephanus von der Geschichte des Volkes Gottes gibt. Da heißt es ab Vers 2, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist interessant. Abraham hatte diesen Ruf Gottes also schon in Ur in Chaldäa gehört. Wir lesen aber im Alten Testament, dass Terach mitzog und die Führung übernahm. Aber der Ruf an Abraham hieß ja, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft. Er hätte sich also von Terach trennen müssen und alleine nach Kanaan ziehen müssen. Er hat aber dazu nicht die Kraft gehabt. Und so hat er sich auf seinen Vater gestützt. Und es ist ganz interessant, die Namen im Alten Testament sagen ja etwas aus. Terach bedeutet auf Hebräisch der Zauderer, der Zögerer. Und es ist ja interessant, dieser Ruf erging an Abraham und Terach übernimmt die Führung und Terach führt diesen Auftrag nicht aus. Er bleibt auf halbem Weg zwischen dem Götzendienst in Ur und dem Ziel Gottes stecken. Kennt ihr das? Kann das uns auch passieren? Dass wir den Ruf Gottes hören, uns abzusondern, Buße zu tun, herauszugehen aus unserem alten Sündenleben und wir bleiben auf halbem Weg stecken? Ich fürchte, das gibt es in manchem Leben. Nicht ganze Sache gemacht. Nicht ganz durchgedrungen, nicht die Kraft gehabt, wirklich mit der Sünde und dem alten Leben zu brechen. Und dann bleibt man irgendwo zwischendrin stehen. Abraham hatte versagt, er hatte den Ruf Gottes gehört, aber er war nicht konsequent. Er hat sich auf Terach, auf einen Menschen gestützt, anstatt auf den Herrn alleine. Und was passiert? Gott muss diesen Menschen wegnehmen. Terach stirbt. Und solange Terach gelebt hat, blieb Abraham auch in Haran und hat den Auftrag Gottes nicht ausgeführt. Ja, das kann uns etwas auch sagen. Wir müssen lernen, wirklich uns ganz auf den Herrn Jesus zu stützen und nicht auf Menschen. Wir können uns nicht in unseren Glaubenswegen von Menschen abhängig machen, die nicht klare Sache mit dem Herrn gemacht haben. Sonst wird ihre Unentschiedenheit unser eigenes Glaubensleben blockieren und hemmen. Und wenn wir also in 1. Mose 12 jetzt wieder lesen, was Gott dann in Haran noch einmal in Erinnerung ruft, dann war das schon die Wiederholung des Rufes. Da heißt es, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Also praktisch erst als Terach gestorben war, wiederholt der Herr nochmal diesen Ruf, den er eigentlich schon in Ur an Abraham ergehen ließ. Und jetzt erst hat Abraham die Kraft zu gehorchen und ganze Sache zu machen. Er zieht aus Ur und aus seiner ganzen Verwandtschaft. Wir müssen da vielleicht einmal innehalten und uns vor Augen führen, was das bedeutet hat. Das war nämlich ein ganz radikaler Schritt, viel radikaler, als wir uns das heute vorstellen. Wir müssen bedenken, dass die Sippe, die Verwandtschaft, damals das einzige, man spricht heute von einem sozialen Netz, war, das die Menschen überhaupt kannten. Der Einzelne war ja gar nichts. Der Fremdling, der schutzlos irgendwo in einer anderen Gegend lebte oder durchzog, war letztlich ein Stück rechtlos und vogelfrei. Jeder konnte ihn töten. Niemand hat sich darum gekümmert. Da war kein Bluträcher, da waren keine Richter, die sich darum gekümmert hätten. Er hatte kein Eigentumsrecht. Er hatte ja Herden, er musste ja von etwas leben. Als Fremdling hatte man eine ganz ungeschützte, ungeborgene Stellung. In Ur, in Chaldea, hatte Abraham seine Verwandtschaft, er war angesehen, er hatte Besitz, er war ja nicht arm, er war eher reich, wohlhabend, er hatte eine Sicherheit, niemand konnte ihn antasten, hatte er die Aussicht, als Oberhaupt seiner Sippe vorne dran zu kommen. Und das alles hat Gott gesagt, verlass alle Sicherheiten. Das ist so, wie wenn jemand heute den Ruf hören würde, verkauf dein Haus, gib deinen Job auf und fahr einfach mal mit dem Schiff irgendwo nach Afrika. Ich zeige dir einen Platz, wo du als Missionar dienen sollst. Gib alles auf. So etwa war das. Ja? Also ein radikaler Ruf heraus aus allen Sicherheiten, die Abraham menschlich hatte. Und deswegen, dieser Ruf erforderte Glauben. Glaubensgehorsam. Ohne Glauben können wir Gott nicht wohlgefallen. Wir müssen abwägen. Abraham musste auch abwägen. Wie gesagt, er hatte Wohlstand, Sicherheit, materielle Versorgung. Alles hatte er in Ur in Chaldea. Und er wusste, sobald er sich auf den Weg machte, war er im Grund vogelfrei. Er hatte im Grund gar nichts mehr. Er konnte sich auf seine Herden nicht verlassen. Die konnte ihm irgendein Räuber unterwegs abnehmen. Und er konnte froh sein, wenn er mit dem Leben davonkommt. Ja, das war gar kein Problem. War eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich in der damaligen Zeit. Er musste also alles aufgeben und musste sein Vertrauen ganz auf den Herrn setzen. Alle menschlichen Stützen zurücklassen. Und das ist genau das, was Glaube eben auch eigentlich bedeutet. Er musste brechen mit dem alten Leben. Er musste den Götzendienst zurücklassen. Er musste aber auch die Verbindung zu den Sündern abbrechen und ausziehen. Und Gott hat ihm noch nicht mal gesagt, wohin. Gott hat ihm gar nichts gesagt. Er hat nur gesagt, zieh aus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ja? Das war also eine sehr große Herausforderung, die Abraham da erlebt hat. Und an dieser Herausforderung können wir etwas sehen von echtem Glauben. Lesen wir mal Hebräer 11, diesen Abschnitt, der sich da mit dem Glauben Abrahams beschäftigt, ab Vers 8. Der göttliche Kommentar zu diesem Schritt. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, wenn wir unser Leben radikal dem Herrn Jesus übergeben und sagen, Herr, ich will dir angehören, ich will dir nachfolgen, wissen wir dann, wo der Herr uns hinführt? Wissen wir, ob es durch Krankheit geht, ob es durch Leiden geht, ob es ins Gefängnis geht? Es war ja für viele Gläubige in Russland der Punkt, ja, wenn sie dem Herrn dienten, konnten sie fast sogar schon davon ausgehen, dass sie irgendwann ins Gefängnis kommen würden. Nein, der Herr sagt uns nicht vorher, wie der Weg geht. Er sagt einfach nur, geh aus und folge mir. Das ist Nachfolge, das ist Glauben. Und in diesem Glauben war Abraham gehorsam. Wisst ihr, das ist auch so ein Punkt, der in der modernen Verkündigung heute völlig außer Acht gelassen wird. Jeder echte Glaube ist auch gehorsam. Durch Glauben gehorchte Abraham. Na, wenn er nicht gehorcht hätte, dann wäre sein Glaube nichtig gewesen. Dann wäre es gar kein echter Glaube gewesen. Wenn ich glaube, dass Gott der lebendige Gott, der Allerhöchste ist, der alles vermag, dann werde ich seinem Wort auch absolut gehorsam leisten und folgen. Und wenn ich nicht gehorche, dann glaube ich auch nicht wirklich, dass Gott der Allerhöchste ist. Ja? Und das ist also der Punkt, der echte Glaube zeigt sich am Gehorsam. So war es auch bei Abraham. Durch Glauben gehorchte Abraham. Und dann heißt es weiter, durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also Abraham hatte ein Ziel. Jeder Glaubende hat auch ein Ziel. Er weiß den Weg nicht, den Gott ihm führen wird, aber er weiß das Ziel. Und Abraham hatte nicht das irdische Land als Ziel, hat er auch nie selber besessen, sondern er hatte eine himmlische Hoffnung und eine himmlische Verheißung von dem Herrn bekommen. Das war sein Ziel. Deswegen war er bereit, alles Irdische an Reichtum, an Sicherheit hinter sich zu lassen, weil er wusste, der lebendige Gott gibt mir ein Erbteil im Himmel. Und das ist letztlich auch das Fundament unseres Glaubens. Glaube. Was bedeutet es? Wir können daran einiges sehen an diesem Beispiel Abrahams. Glauben bedeutet, dass man sich Gott völlig und unbedingt anvertraut. Ja, anvertrauen bedeutet, dass ich mein ganzes Leben in die Hand Gottes lege und sage, Herr, jetzt kannst du damit machen, was du willst. Ja? Der Unglaube hält immer etwas zurück und behält eine menschliche Stütze und Sicherheit. Letztlich will ich das Ruder in der Hand behalten. Gott könnte mich ja falsch führen, sagt der Unglaube. Ja? Der Glaube sagt, ich will das Ruder meines Lebens ganz in die Hand Gottes geben. Ich mache nur Pfusch draus, wenn ich rudere, wenn ich steuere. Aber mein Gott macht es richtig und er führt mich zum Ziel. Das ist Glaube. Völliges sich Gott anvertrauen. Glaube bedeutet auch, dass wir die Verheißungen von Gottes Wort als ganz wahr und verbindlich anerkennen und dass wir darauf vertrauen, dass Gott seine Verheißungen wirklich an unserem Leben erfüllen wird. Auch das gehört ganz wesenhaft zum Glauben dazu. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 1, diese bekannten Verse. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir sehen noch nicht die Realität der Verheißungen Gottes. Wir wissen nur, dass der zuverlässig ist, der sie gegeben hat. Und deswegen vertrauen wir auf Unsichtbares. Ja? Wenn wir wissen, ich habe ein Erbteil im Himmel, ich habe einen Anteil an dieser goldenen Stadt, ich bin berufen, einmal als König und Priester dem lebendigen Gott zu dienen. Das sind alles unsichtbare Sachen, die können wir nicht mathematisch beweisen. Ja? Das sind die Verheißungen Gottes, denen wir glauben, denen wir vertrauen. Wir lesen später von Abraham in Römer 4, auch über das Wesen echten Glaubens, folgendes, Vers 20, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern er wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Das ist Glaube, dass wir unserem Gott vertrauen und seine Verheißungen ganz absolut ernst nehmen. Ernster und realer als irgendwelche äußerlichen Realitäten dieser Welt. Gott wird das tun, was er verheißen hat. Und Glauben bedeutet, dass wir dann im Gehorsam gegenüber der Offenbarung Gottes auch tatsächlich handeln und unser ganzes Leben auf Gottes Wort und Gottes Willen ausrichten. Wenn der Schritt fehlt, dann ist unser Glaube nicht echt. Dann stimmt was nicht. Dem Glauben muss die Konsequenz folgen. Das ist ganz klar. Wenn Abraham gesagt hätte, Herr, ich glaube dir, und wäre in Ur in Chaldäa geblieben, dann wäre sein Glaube nichtig gewesen. Er hätte ihm gerade nicht geglaubt. Steht ihr? Und deswegen ist es ganz klar, der Glaube zeigt sich in Werken. Er zeigt sich darin, dass mein Leben sich ändert, dass ich mein Leben wirklich am Wort Gottes ausrichte, dass ich aufräume mit der Sünde in meinem Leben, dass ich breche mit den Verbindungen zu der Welt und zur Gottlosigkeit, dass ich in der Tat ausziehe. Wir müssen da nicht in ein anderes Land ziehen, aber unser Leben muss sich ändern. Wenn du bekennst, dass du gläubig geworden bist an den Herrn Jesus Christus, dann darfst du dich immer wieder fragen, bringe ich die Früchte des Glaubens? Ist mein Leben heute anders als früher? Zeigt sich bei mir die Frucht der Gerechtigkeit, dass ich den Willen Gottes von Herzen tun will? Zeigt sich bei mir ein Streben nach Heiligung? Eine Bereitschaft, auch mit der Sünde zu brechen und auch, wie wir vorher gehört haben, den zeitlichen Genuss der Sünde zu verleugnen und abzulehnen im Hinblick auf die göttlichen Verheißungen. Darin zeigt sich der lebendige und echte Glaube. So hat Abraham geglaubt und deswegen ist er gegangen. Und wir lesen, dass Lot mit ihm ging. Wir lesen nicht, dass Lot mit ihm glaubte. Ja? Vom Glauben Lots lesen wir nichts. Er hat sicherlich auch ein Stück geglaubt, sonst wäre er nicht als ein Gerechter bezeichnet worden in der Bibel. Aber sein Glaube war eher schwach. Er hat sich an den stärkeren Abraham angelehnt. Er war ein Mitläufer im Glauben, schon von Anfang an. Also Lot, der Neffe, ging mit Abraham. Er folgte Abraham, aber wir werden bald sehen, wie es mit seinem eigenen Glauben bestellt war, als er auf die Probe gestellt wurde. Ja. Dann lesen wir Vers 5 in 1. Mose 12. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land, also ein grausames, götzendienerisches, wildes Volk. Ein Volk, das unter dem Fluch stand, das gottlos war. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Gottes Treue bringt den Abraham durch einen langen und gefährlichen Weg zum Ziel. Er kommt in das Land Kanaan und er sieht diese bedrohlichen Wüsten, Völker, die Amoriter, die Kanaaniter, die dort wohnen, die den Götzen dienen, die böse und verdorben sind. Sicherlich hat ihn das auch etwas bedrückt und vielleicht eingeschüchtert. Und deshalb kommt der Herr und erscheint ihm und begegnet ihm und er gibt ihm diese Zusage. Deinem Samen, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und auf diese Erscheinung hin antwortet Abraham mit einem Altar. Und das finden wir immer wieder. Wir haben gestern in der Jugend über Anbetung gesprochen. Abraham ist ein Anbeter. Abraham ist einer, der dem Herrn die Ehre gibt. Einer, der den Glauben verstanden hat und praktiziert. Und zu echter Verehrung Gottes gehört ein Altar. Nun, was ist ein Altar? Ein Altar ist eine Opferstätte. Ein Altar ist ein Ort, wo Blut fließt. Wo Leben verloren geht. Knallhart. Wofür ist das ein Bild? Der Altar des Abraham. Ich denke, er ist ein Bild für Hingabe. Er ist ein Bild dafür, dass wir immer wieder gerufen sind, unser eigen Leben zu opfern und auf den Altar zu legen. Wir können es nicht wörtlich tun, deswegen musste Abraham ein Tier nehmen. Das war ja damals was Wertvolles, das war ja ihr Lebensunterhalt, ja, das war, hat man nicht einfach so weggegeben. Er musste ein Tier nehmen und an seiner Stelle auf dem Altar opfern, zum Opfer darbringen. Und das ist letztlich auch ein geistliches Bild für das, was der Herr von uns möchte, dass wir nämlich als Antwort auf die Gnade unser Eigenleben zum Opfer darbringen. Wir haben Römer 12 schon gestern gehört, wir werden da nochmal drauf kommen, ja, dass wir unser Leben, unseren Leib als ein lebendiges Opfer Gott darbringen. Gott will nicht, dass wir uns selber umbringen, ja, sondern er will, dass wir unser Eigenleben, unser sündhaftes Eigenleben in den Tod geben und ganz für ihn leben. Dafür steht eigentlich auch der Altar. Das bedeutet, echte Anbetung kostet uns unser Selbstleben. Echte Anbetung kostet etwas, ihr Lieben. Und Abraham heiligt dieses Land, indem er dem lebendigen, wahren Gott dort opfert. Und wir dürfen davon ausgehen, dass er der Einzige war, der in dieser Erde mit all den furchtbaren Götzendienern, die immer ihre verschiedenen Götzen angerufen haben, der Einzige war, der den Namen des lebendigen Gottes anrief und Ehre dem lebendigen Gott gab im Land Kanaan. Nicht zuletzt deshalb hat Gott ihn dorthin geführt. Genauso sind wir als Gläubige die Einzigen inmitten einer großen Masse von verfinsterten Götzendienern, die Einzigen, die den lebendigen, wahren Gott anrufen und ihm die Ehre geben und ihn anbeten. Das ist etwas Kostbares vor Gott und eine wichtige Sache, dass wir als Gläubige das auch in allem Ernst und aller Heiligkeit regelmäßig tun. Ja, Abraham war also am Ziel seines Glaubensweges angelangt. Vielleicht können wir da noch einmal innehalten und uns noch mal überlegen, was bedeuten eigentlich diese zwei Menschen, auch vorbildhaft, die wir da gesehen haben, Abraham und Lot. Zunächst mal Abraham. Ich muss eigentlich immer Abraham sagen, solange ich in dieser Phase der Geschichte bin. Abraham bedeutet hebräisch erhabener Vater. Das ist übrigens interessant, das ist der einzige Name, der direkt auf Gott, den Vater, verweist. Ja? Der lebendige Gott ist der erhabene Vater. Hoch erhaben über alles, über die ganze Schöpfung, der Allherrscher, der Oberste und dennoch Vater. Ja? Das ist eine wunderbare Offenbarung, die eigentlich schon etwas vorschattet von dem, was wir sonst erst im Neuen Testament richtig offenbart bekommen, nämlich Gott, der Allerhöchste, als der Vater unseres Herrn Jesus Christus und auch der Vater der vielen Kinder Gottes. Das ist ja die Verheißung, die letztlich auch Abraham gegeben wurde, dass durch den Messias viele Völker gesegnet würden, alle Völker gesegnet würden. Abraham, der erhabene Vater. Das Wesen Gottes des Allerhöchsten wird offenbart durch den Namen Abraham. Und wenn wir jetzt den nächsten Namen finden, den er bekommt später, Abraham, dann bedeutet es Vater einer großen Menge. Und das ist doch interessant, darin ist das Evangelium im Grund schon ganz in einer kompakten Form angedeutet und geoffenbart. Gott, der erhabene Vater, wollte nicht alleine bleiben. Er wollte nicht nur einen Sohn haben. Obwohl er an diesem einen Sohn schon volle Genüge und Freude und Wohlgefallen hatte, sondern Gott wollte der Vater einer großen Menge werden, ihr Lieben. Wir dürfen Kinder Gottes sein, wir dürfen Gott als unseren Vater anrufen, das ist ein so gewaltiges Vorrecht. Und das war in dem Herzen Gottes von Anbeginn. Er wollte nicht als der erhabene Vater alleine bleiben, er wollte viele, viele durch Gnade errettete Kinder Gottes haben. Der Vater einer großen Menge. Ja? Darin ist es der Plan Gottes über die Zeitalter in diesen zwei kurzen Namen angedeutet und geoffenbart. Ja? Und wir sehen hier auch, an Abraham wird etwas von Gottes Wesen sichtbar, von Gottes Gnade und Treue. Abraham offenbart den Herrn, er ist ein Zeugnis für den Gott, dem er dient. Das müssen später auch die Heiden zugeben. Sie sagen, wir sehen doch, dass Gott mit dir ist. Du bist ein Fürst Gottes, sagen die Leute, die Hethiter, als er das Grab für seine Frau kauft. Ja? Also das heißt, Abraham offenbart Gott sein Wesen. Er ist ein Zeuge Gottes. Er ist ein Fremdling. Er ist einer, der lauter glaubt und treu mit dem Herrn wandelt, der sich auch nicht von der Welt und ihren Lüsten verstricken lässt, sondern er hält sich an das himmlische Erbteil, so wie wir es auch gelesen haben. Er ist einer von diesen Fremdlingen und Gästen ohne Bürgerrecht, die ein himmlisches Vaterland suchen und nicht etwas Irdisches. Wie ist es nun mit Lot? Ist auch interessant. Der Name bedeutet Verhüllung, Schleier. Und so wie Abraham etwas von dem Wesen Gottes offenbart, müssen wir leider sagen, bei Lot wird das Wesen Gottes verhüllt, verschleiert. Er ist kein guter Zeuge für den heiligen Gott, dem er dient. Seine Wege sind undurchsichtig und unklar und verworren. Seine Wege führen zu einer Vermischung mit der Welt. Er geht nach Sodom, dem Inbegriff der Gottlosigkeit. Wir werden das gleich noch sehen. Lot ist das Sinnbild eines zwiespältigen, von Selbstsucht und Weltliebe befleckten Gläubigen. Ein Gläubiger, der auf beiden Seiten hinkt, der im ungleichen Joch geht, den Gott nicht gebrauchen kann als Zeugen des Evangeliums. Gibt es sowas auch bei uns? Sind wir vielleicht selber solche zwiespältigen Gläubigen, die nicht Gott offenbaren, sondern verhüllen, verdecken, sodass die Leute gar nichts von dem Herrn Jesus an uns sehen können? Das sollten wir uns prüfen. Gleichen wir mehr dem Abraham oder mehr dem Lot? Ja, wenn wir jetzt den weiteren Weg dieser beiden verfolgen, das können wir nur auszugsweise tun, nur in aller Kürze, dann sehen wir auch wieder etwas von den Gefahren und Prüfungen eines Glaubensweges. Wisst ihr, und das ist auch etwas Schönes, Abraham als der Held und der Vater des Glaubens wird uns nicht als ein perfekter Mensch vorgestellt. Abraham hatte seine Schwächen. Abraham hat im Glauben immer wieder Schwankungen gehabt und Rückschläge. Und trotzdem ist er mit dem Herrn weitergegangen. Wenn wir jetzt mal weiterlesen in 1. Mose 12, dann lesen wir Vers 10. Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai: Siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharao sie sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht. Und es ging Abraham gut um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, der Frau Abrahams willen. Da rief der Pharao dem Abraham und sprach, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihn und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gab. Hier sehen wir einen Glaubenden in der Niederlage. Abraham war von Gott ins Land Kanaan gesandt worden. Das war sein Platz. Ja, aber nun kam eine Hungersnot. Trockenheit, keine Ernte, Mangel. Und da blickt Abraham nicht auf den Herrn, sondern jetzt fängt er an, selber zu rechnen. Kennt ihr das? Ja? Wenn wir in ein Problem kommen, ja, wir haben ja so einen Computer da oben drin, der bringt immer irgendwelche Lösungen raus. Ja, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich mich da aus diesem Problem rauswinden? Ja? Und es gibt da immer zwei verschiedene Arten von Lösungen. Es gibt menschliche Lösungen. Die sind alle letztlich ein Stück sündig und außerdem nichtig. Sie funktionieren auf lange Sicht gesehen und geistlich gesehen nicht. Und es gibt eine Alternative, das ist nämlich auf Gottes Lösung zu warten. Und Abraham handelt hier menschlich. Er sagt sich, was mache ich? In Kanaan gibt es kein genügendes Getreide, die Herden haben nicht genügend Weide, also gehe ich nach Ägypten. Dort ist ja der Nil, ja, dort braucht man nicht auf Niederschläge hoffen, dort ist immer Wasser, dort kann ich auch Nahrung finden. Eine menschliche Lösung, anstatt dem Herrn zu vertrauen, macht er das, was ihm sein Verstand sagt. Und sobald er aus dem Land der Verheißung, aus dem Glaubensweg abweicht, dann kommt er schon in Verstrickung. Das ist nämlich ganz interessant. Sobald wir vom Weg Gottes abweichen, sind sofort die Probleme da. Sofort die Versuchungen da. Und er kommt wieder auf einen menschlichen Weg. Das ist der zweite Weg, dass er nämlich sagt, oh, die Leute werden mich umbringen um meiner Frau willen. Ja? Also greife ich zu einer Halblüge. Ja? Ich sage nicht die Wahrheit. Ich gehe Kompromisse ein. Das ist doch auch interessant. Er lügt, er weicht ab vom Weg des Herrn. Und was kriegt er? Mägde, Vieh, es geht ihm plötzlich gut. Scheinbar scheint doch Gott den Weg zu bestätigen, oder? Oder doch nicht? Ihr Lieben, wisst ihr, wenn ihr auf Abwege kommt, wenn ihr faule Kompromisse mit der Welt macht, ja, dann kann das sein, da schickt euch jemand Erfolg und Geld. Ist aber nicht immer von Gott. Ja? Wir müssen uns schon fragen, wer hat ihm dieses Vieh und diese Mägde zugeschoben? Ja, ich würde sagen, das war eine Gefahr, das war eine Versuchung, eine Fallstrick. Beinahe wäre dadurch der geistliche Sinn, die Verheißung verloren gegangen. Überlegt euch mal, Sarah wäre wirklich die Frau des Pharao geworden. Ja, dann wäre die Verheißung des Messias, die ganze messianische Linie zerstört worden. Das war ja das Ziel des Teufels. Ja, Abraham ist in die Falle gegangen. Gott hat eingegriffen in seiner Barmherzigkeit. Er hat auch den Glauben von Sarai belohnt, die bestimmt zum Herrn geschrien hat in dieser Situation. Ja? Aber der Zeuge Gottes muss eine Demütigung hinnehmen. Der ungerechte Pharao, dieser gottlose Sünder, muss Abraham sagen, wie man sich eigentlich als Gläubiger verhält. Kennt ihr das, ihr Lieben? Ja, das passiert uns manchmal auch. Dass Ungläubige sagen, sag mal, du als Gläubiger, du als Christ, das hätte ich nicht von dir erwartet. Du müsstest doch eigentlich anders handeln. Ja? Und er muss mit Schimpf und Schande sogar noch in Geleit einer Armee wieder zurückkehren. Gott bringt ihn wohin? An den Ausgangspunkt. Dort, wo er vom Glauben abgewichen war, dort muss er wieder neu anfangen. Ja? Sein Platz war in Kanaan, war nie in Ägypten. Versteht ihr? Und so geht es uns manchmal auch. Wir weichen von dem Weg des Glaubens und der Nachfolge ab. Wir haben vielleicht sogar scheinbar Segen und Erfolg davon, aber das stimmt nicht mit Gottes Wegen überein. Und Gott muss uns züchtigen und demütigen. Aber wir sehen auch die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Er lenkt seinen Knecht, bewahrt ihn vor Schlimmerem und er bringt ihn wieder auf den Glaubensweg zurück. Das ist interessant. Lest ihr was davon, dass Abraham in Ägypten einen Altar gebaut hätte? Weißt du, in Ägypten kannst du keine Altäre bauen. Du kannst nur Altäre bauen, wenn du dich im Willen Gottes befindest. Dann kannst du loben und anbeten aus einem freien Herzen. Wenn du auf Ungehorsamswegen bist, dann ist dein Gewissen geschlagen und du hast keine Freimütigkeit, Gott wirklich anzubeten. Ja, jetzt finden wir im 13. Kapitel. Und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, von Negev her bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte. Zwischen Bethel und Ai, an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Jetzt kann er wieder anbeten, weil er jetzt wieder im Willen Gottes ist. Ja? Bethel heißt übrigens das Haus Gottes. Ja? Das war ein Hinweis darauf, dass Gott einen Tempel wollte, ein Heiligtum, wo man ihm dient. Eine Verheißung, die dann später erfüllt würde im Salomonischen Tempel. Ja. lesen weiter. Aber auch Lot, der mit Abram ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Pheresiter im Land. Da sprach Abram zu Lot: Es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Jetzt kommt die Prüfung. Wohlgemerkt, das Problem ist eigentlich nur dadurch entstanden, dass sie in Ägypten waren. Dort waren sie nämlich so reich geworden und hatten viel Vieh und viele Knechte und Mägde bekommen. Nun waren sie wieder in dem Land Kanaan, einem eher kleineren und ärmlicheren Land, und plötzlich reichte das Weideland nicht aus für die groß gewordenen Herden der beiden. Und es gab Probleme, Streit. Und es ist interessant, hier zeigt sich Abraham, der die himmlische Hoffnung hatte, er konnte in irdischen Dingen zurückstecken. Können wir das auch? Gibt es manchmal auch unter Gläubigen Streit? Womöglich über Eigentum und Geld? Die Weltzyniker sagen, wisst ihr, beim Geldbeutel, da hört die Frömmigkeit auf. Ist es so? Ihr Lieben, das wäre sehr schlimm. Ja? Beim Geldbeutel, da muss sich bei uns die Frömmigkeit erst richtig zeigen. Dass wir zum Beispiel nicht prozessieren mit unseren gläubigen oder ungläubigen Verwandten um irgendwelches Geldes willen, um Häuser oder Äcker oder Euros willen. Ja, das ist ein schlechtes Zeugnis für einen gläubigen Christen. Das darf nicht sein. Wir haben ja ein himmlisches Erbteil. Wieso sollen wir uns über irdische streiten? Abraham ist der Ältere. Abraham ist der Führer. Ihm gehört die Ehre. Aber Abraham steht hier zurück. Er sagt nicht, geh du weg von mir, ich habe mir hier die besten Weiden rausgesucht, such du dir, wo du findest, sondern er sagt, schau her, wir wollen doch nicht streiten. Er ist ein Mann des Friedens. Ist das bei uns auch so oder sind wir eigensüchtig? Sind wir streitsüchtig? Wie kennen uns die Menschen außerhalb der Gemeinde? In der Gemeinde sind ja die meisten Leute fromm und freundlich. Ne? Da ist es auch nicht so schwierig. Aber zu Hause, wie sieht es denn da aus? Sagen da vielleicht andere Menschen, auweia, wenn du an bestimmten Tagen darfst du ihm nicht zu nahe kommen? Abraham zeigt seinen Glauben durch Werke. Er ist bereit, zurückzustehen. Er überlässt Lot die Wahl. Er sagt, wenn du dorthin willst, ich gehe woanders hin. Und jetzt ist die Stunde des Lots gekommen. Er war immer im Schatten seines Onkels. Hat immer schön gemacht, was sein Onkel tut. Und jetzt wird sein eigener Glaube getestet. Und er schaut sich um. Er sieht dieses Bergland, Kanaan, von Gott verheißen. Der Platz, wo er hinberufen war. Aber ja, nicht so optimal als Weideland geeignet. Ja, man hatte da eben, wie gesagt, immer die Abhängigkeit von den Regenfällen. Mal kamen sie, war es gut, mal kamen sie nicht, dann war es schlecht. Und dann die Jordanaue, ja, auch da wieder von der Natur aus, ständig bewässert, grün, üppig. Und er schaut nach dem irdischen Vorteil. Er denkt nicht geistlich. Er sagt nicht, ich will nicht in der Nähe des gottlosen Sodoms sein, sondern er sagt sich, da haben es meine Herden am besten, da gedeihe ich am besten, da kriege ich am meisten Einkunft. Ich gehe in die Jordanaue. Und damit hat er das Land der Verheißung verlassen. Das gehörte nicht dazu. Abraham dagegen blieb im Land der Verheißung, obwohl ihm das materielle Nachteile einbrachte. Er hatte Glauben, er wollte Gott gehorchen. Und da trennen sich die beiden Brüder, die Wege trennen sich. Aber das Problem ist ein Problem der Gesinnung. Lot war schon immer anders gesinnt als Abraham. Das kam nur nicht raus. Ist das auch ein Problem, wenn manche Gläubige zum Beispiel in einer bibeltreuen, klarstehenden Gemeinde sind? dann siehst du, sie sind bibeltreu und klarstehend. Und dann lass sie mal wegziehen und dann kommen sie in eine moderne weltliche Gemeinde hinein. Ja, und dann besuchst du sie wieder. Die Haare sind kurz, das Kopftuch ist weg, die Lehre ist anders. Haben sich einfach angepasst. Es gibt ja so Tierchen, Chamäleons heißen die. Ja, die haben diese Eigenschaft, dass sie sich immer ihre Umgebung anpassen, dass sie auf keinen Fall auffallen. Tarnung. Aber so sollten wir Christen nicht sein. Ja? Wenn unser Glaube eine innere Überzeugung ist, wenn wir dann irgendwo anders hinkommen, dann wird sich unser Glaube nicht ändern, auch unsere Glaubenspraxis nicht ändern. Wenn wir in eine verweltlichte Gemeinde kommen und sind von Herzen dem Herrn treu und seinem Wort, dann werden wir es dort nicht lange aushalten. Dann müssen wir vielleicht selber eine Gemeinde gründen oder einen anderen Weg gehen. Aber wir können nicht wie ein Chamäleon die Farbe unserer Umgebung annehmen. Aber es gibt eben im Geistlichen auch Mitläufer, die nicht aus voller geistlicher Herzensüberzeugung den Weg gehen, sondern ein Stück sich einfach anpassen. Versteht ihr? Und da müssen wir uns auch fragen, wo stehe ich? Folge ich mit geistlicher Energie und Entschlossenheit aus Überzeugung dem Herrn Jesus nach? Wenn nicht, dann sollte ich das schleunigst bekennen und Buße tun und mich ganz neu in dem Herrn und seinem Wort gründen lassen. Denn das ist der einzige Glaube, der wirklich auch zum Ziel führt und geistlich Frucht bringt. Ja, also Lot geht in die Jordanaue. Aber der Herr belohnt und segnet den treuen Abraham. Vers 14 lesen wir, der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mach dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Da brach Abraham auf, kam und wohnte bei den Terebinten Mamres in Hebron. Hebron heißt übrigens Gemeinschaft, ja, Gemeinschaft mit dem Herrn, und baute dort dem Herrn ein Altar. Also Abraham wird gestärkt in seinem Glaubensleben. Er empfängt die Verheißungen Gottes, weil er verzichtet hat auf Irdisches, weil er den Glaubensweg weitergegangen ist, segnet ihn Gott. Nun wollen wir einmal andere Dinge überspringen und wollen einmal weitergehen, wie es aussieht mit Lot in Sodom. Nämlich in 1. Mose 19 finden wir eine sehr, sehr ernste Begebenheit. Gott muss zum Gericht über die sündige Stadt Sodom kommen. Diese Stadt war besonders gesetzlos und gottlos. Sie hatte nicht nur Götzendienst betrieben, sie hatten auch in ganz besonderer Weise die Sünde der Homosexualität und andere Gräuelsünden begangen, sodass die Ungerechtigkeit Sodoms zum Himmel schrie und Gott Gericht senden musste. Und wir lesen in 1. Mose 19, und die zwei Engel, die Engel des Gerichts, kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Wo finden wir diesen Mann Gottes, diesen Gläubigen? Wir werden das noch sehen. Ja? Im Alten Testament finden wir davon nichts. Aber im Neuen finden wir eine Aussage, die wollen wir hier vielleicht mal lesen, im zweiten Petrusbrief. Zweiter Petrus 2. Vers 6 folgende, da ist die Rede von dem Gericht Gottes über die Welt der Gottlosen. Auch die Städte Sodom und Gomorra, die er einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte. Also wir dürfen auch die Welt warnen. So wie Gott Sodom und Gomorra mit Feuer verzehrt hat, so werdet auch ihr im Feuer umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Ein warnendes Beispiel. Während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war, denn dadurch, dass er es mit Ansehen und mit Anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Ja, Also im Neuen Testament finden wir etwas Innerliches über Lot geoffenbart. Er war ein Gerechter. Er hat an den Herrn geglaubt. Er war durch Glauben gerecht wie Abraham. Aber sein Glaube war nicht stark und lauter, sondern er war ein Stück durchsetzt mit Kompromissen und Unklarheiten. Also, wir finden Lot sogar in den Toren Sodoms. Das ist etwas ganz Übles. Denn die Tore waren ja die Orte der Gerichtsbarkeit. Lot war aufgestiegen zu einem der ältesten Sodoms. Zumindest war er ein angesehener Bürger in dieser gottlosen Stadt geworden. Er selber nahm nicht teil an den Sünden. Es hat ihm sogar wehgetan. Aber er hat gemeint, er muss in Sodom wohnen. Es gibt auch heute manche Christen, die sagen, ja, ich muss mich doch in der Gesellschaft, in der Welt engagieren, damit ich noch etwas besser machen kann und damit ich irgendwie noch vielleicht was aufhalten kann in der Schlechtigkeit. Ja, vielleicht hat Lot auch gemeint, wenn ich da im Tor sitze und mitmache bei der Verwaltung und Regierung von Sodom, dann kann doch wenigstens noch ein bisschen was verbessert werden. Aber ihr Lieben, wir sind nicht gerufen, die Welt zu verbessern. Wir sind nicht gerufen, ihren Verfall künstlich aufzuhalten, indem wir selber uns mit hineinmischen in ihre gottlosen Geschäfte, sondern wir sind gerufen, in der Welt heilig und abgesondert zu leben als Zeugen Gottes. Und Lot konnte kein Zeuge Gottes sein, das werden wir gleich sehen. Er war also mitten verstrickt in das gottlose Treiben dieser Stadt. Er saß sogar als einer ihrer Repräsentanten im Tor, als die Engel des Gerichts zu ihm kommen. Und wir finden nun diese ganze Szene, ich will sie nicht voll auslesen, wir haben nicht die Zeit dazu, aber wir finden hier, dass praktisch dann dieses Gericht kommen soll. Die gottlosen Sodomiter versuchen noch den Lot im Grund selber noch umzubringen und zeigen ihre ganze Boshaftigkeit und Verdorbenheit. Schließlich muss Lot, der um des Geldes und des Erfolges willen nach Sodom gezogen war, ausziehen. Es fällt ihm schwer. Er will gar nicht. Er verliert alles, ihr Lieben. Er kam nach Sodom, weil die Ebene Sodoms so reich war. Und er muss gehen und er kann nichts mitretten. Er kann seine Herden nicht mitnehmen, sein ganzes Geld nicht mitnehmen. Er rettet gerade mal mit knapper Not das Leben von sich und seinen Töchtern. Seine Frau, wir wissen nicht, wo er geheiratet hat, ob er sie aus Sodom genommen hat oder ob er sie noch schon vorher hatte. Seine Frau geht auch mit verloren, sie wird nicht gerettet. Und letztlich ist eben all das, was er eigentlich wollte, umsonst und verloren, weil er sich mit den Gottlosen vermischt hat. Und noch etwas ist erschütternd. Die Engel sagen, wenn noch jemand in der Stadt ist, den du mitnehmen willst, hol ihn. Und er hat Schwiegersöhne in Sodom. Kennt ihr das? Er lebte in Sodom unter all den Gottlosen und sagte, ja, irgendwie müssen meine Tochter doch auch eine Zukunft haben. Wenn ich schon keine gottesfürchtigen Ehemänner für sie finde, dann nehme ich unter den Gottlosen die harmlosesten. Ja? Es gibt ja noch welche, die haben edle Züge an sich, auch wenn sie gottlos sind. Dann nehmen wir halt solche als Schwiegersöhne. Im Grund ein ganz trauriges Zeichen, wenn ein Mann wie Lot, ein Gerechter, seine Kinder an Gottlose verheiratet. Manchmal kann man es nicht verhindern, manche Kinder tun es im Eigenwillen. Aber Lot hat ganz offensichtlich seine Schwiegersöhne ausgewählt und war bereit, seine Töchter ihnen zu geben. Und nun kommt er zu diesen Schwiegersöhnen. Er, der vielleicht schon 10, 15 Jahre in Sodom gelebt hat und alles mit angesehen hat, ohne den Mund aufzumachen. Nun sagt er, flieht aus Sodom, denn Gott wird diese gottlose Stadt richten. Und was ist die Reaktion seiner Schwiegersöhne? Wohlgemerkt, die haben ihn ja gut gekannt. Sie lachen über ihn. Sie sagen, hey, der Lot macht ja einen Witz. Der ist in den Toren der Stadt, der ist bei uns gewesen. Seit 10 Jahren hat das alles mitgekriegt. Und jetzt sagt er plötzlich, Gott will die Stadt richten. Das ist doch ein Mann Gottes, der war doch die ganze Zeit bei uns. Hat keinen Pieps gesagt. Glauben wir nicht. Ja? Er war unglaubwürdig als Zeuge Gottes. Er konnte nichts sagen von Errettung und Gericht, weil er sich verstrickt hatte in die Geschäfte der gottlosen Welt. Und so muss er alleine gehen und kann nicht einmal seine Schwiegersöhne dazu bewegen, aus dem Gericht zu fliehen. Versteht ihr? Lot hat am Ende durch seine Vermischung mit der Welt alles verloren. Seinen irdischen Reichtum hat er nicht behalten können. Seine Familie ist ruiniert worden, bis hin zu dem, dass seine Töchter in Sodom die Wege Sodoms angenommen hatten. Das ist auch eine Not. Ihr Lieben, wenn wir Eltern nicht heilig und gottesfürchtig leben und einen klaren Kurs fahren in der Absonderung von der Welt, wir sind vielleicht noch echt gläubig, aber was ist mit unseren Kindern? Es ist so oft so, die Kinder von Eltern, die selber einen halbherzigen Kurs fahren und verweltlicht leben, die bleiben ganz in der Welt. Die gewinnen wir nicht mehr für die Sache des Herrn. Und so ist es auch mit den Töchtern Lots. Sie sind im Grund im Herzen Sodomiter geworden. Es zeigt sich an ihrem weiteren Weg. Für Lot nur Schande und Not, Sünde und Zerstörung ist das Ende seines Weges. Und das hat uns etwas zu sagen, ihr Lieben. Wenn wir so leben wie Lot, gerecht vom Inneren her, gläubig, gerettet, aber vermischt mit der Welt, falsche Kompromisse mit der Welt, sich verstricken lassen in die üblen Machenschaften der Welt, nichts sagen, nicht sich absondern wollen, dann werden wir auch ganz großen geistlichen Verlust erleben. Wir werden eine üble Ernte einbringen. Der Herr sagt ja, irret euch nicht, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn wir Gottesfurcht und Heiligung säen, Hingabe, Opfer, dann ernten wir auch gute Frucht. Wenn wir aber meinen, wir könnten uns die Hingabe und die Heiligung sparen und lieber an den irdischen Vorteilen dieser Welt ein bisschen was mitnehmen für uns, dann nehmen wir auch Fluch mit und Not und eben eine ungute Ernte. Abraham geht den Weg des Glaubens weiter. Er geht von Segnung zu Segnung. Er geht von Glaubensprüfung zu Glaubensprüfung. Wir können das nicht mehr behandeln, ja? Für Abraham folgt als nächstes dann auch die Prüfung, dass er letztlich dieses Opfer seines Sohnes bringt. Das ist noch einmal ein Zeichen. Der Altar bedeutet unser Eigenleben, unsere ganzen Hoffnungen und Bestrebungen gehören auf den Opferaltar. Und er wird im Glauben geläutert und wächst. Und er hat gottesfürchtigen Samen. Nachkommen, die dem Herrn nachfolgen, die wirklich auch den Segen weitergeben können für die nächste Generation. Isaak ist der Sohn des Segens, der Sohn des Glaubens. Und Isaak erbt die Verheißung. Von Lot hören wir nichts mehr. Die Nachkommen Lots sind nachher die Gottlosen, die Feinde, die größten Feinde, letztlich auch des Volkes Gottes, die Ammoniter und die Moabiter. Ja, die werden nachher uns immer wieder begegnen in der Bibel als solche, die das Volk Gottes bekämpfen und der Sache Gottes feindlich gegenüberstehen. Aber durch Isaak kommt die Sache Gottes weiter und er ist der Träger des Segens. Also das ist der Punkt, wenn wir heilig und gottesfürchtig leben, dann hinterlassen wir auch ein Erbe des Segens. Dann kann Gott uns gebrauchen, auch um sein geistliches Erbe an die nächste Generation weiterzugeben. Wenn wir aber weltförmig leben und in faulen Kompromissen, dann ist es oft so, nicht immer, aber oft so, dass die Übergabe des Erbes, des geistlichen Erbes in die nächste Generation misslingt. Ja? Die Nachkommen gehen ganz andere Wege. Sie gehen in die Welt, sie wollen vom Glauben nichts mehr wissen oder sie wählen sich nur noch einen Pseudoglauben, der nicht mehr Kraft hat und nicht mehr echt ist. Und deshalb diese Mahnung, die aus diesen beiden verschiedenen Wegen auf uns kommt, ist die, dass Gottes Wille ist, dass wir uns absondern von der Welt, dass wir in Heiligung leben, dass wir kompromisslos und klar den Weg des Glaubens gehen. Niemand tut es perfekt. Wie gesagt, wir sehen auch bei Abraham Schwächen und Abweichungen. Aber er lässt sich korrigieren, und Gott führt ihn in seiner Gnade immer wieder auf die richtige Spur zurück. Dagegen Lot hat im Eigenwillen einen ganz falschen Weg gewählt und Gott rettet ihn zwar raus, aber er hat keine Frucht. Ja? Er steht im Grund am Ende vor den Trümmern seines Lebens, mit Mühe und Not selber gerettet, aber keine Frucht für Gott gebracht. Wisst ihr, das ist die Frage, die wir uns auch stellen wollen. Wie soll denn die Bilanz unseres Lebens einmal aussehen? Wenn wir nicht säen in Heiligung und Hingabe, dann werden wir auch nichts Gutes ernten. Es gibt im Reich Gottes ein Gesetz, das sagt uns der Herr Jesus in Johannes 12. Und damit möchte ich auch zum Schluss kommen. Da lesen wir Vers 24 und 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, sein Eigenleben, sein seelisches Eigenleben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das ist ein Gesetz. Wenn wir ein Leben des Opfers leben, unser Eigenleben in den Tod geben, Gehorsamsschritte tun, Selbstverleugnung üben, für den Herrn leben, dem Herrn nachfolgen, dann wird die Frucht zur Ehre des Herrn eine Geistesfrucht sein, die bleibt in Ewigkeit, die uns Ehre und Lohn in der Herrlichkeit bringen wird und die auch bleibende geistliche Früchte und Wirkungen in diesem Leben hinter sich lassen wird. Wenn wir aber ein halbherziges, kompromisslerisches Glaubensleben führen und mit der Welt uns verbünden und vermischen, dann werden wir keine richtige geistliche Frucht bringen können. Ja? Denn zum Fruchtbringen gehört das Sterben des Eigenlebens dazu. Wir werden ja heute Abend noch über dieses Sterben des Eigenlebens mehr hören. Aber das soll uns einfach als Ermunterung und Ermahnung dienen. Welchen Weg willst du gehen in deinem Leben? Den Weg Lots oder den Weg Abrahams? Der Weg des Segens ist uns vorgezeichnet. Abraham sollte unser Vorbild sein. Möchte der Herr schenken, dass jeder von uns auch angespornt wird, diesen Glaubens- und Gehorsamsweg treu zu gehen. Ich möchte zum Abschluss noch zum Gebet auffordern und würde dann das Gebet abschließen.